Paradise, paradise. Now.
Guten Tag zum Infomagazin Literatur bei Radio Dreieckland. Eine ungarische Aristokratenfamilie im 19. und 20. Jahrhundert. Ein Leben unter den Bedingungen der Räterepublik von 1919, der Diktatur unter Miklós Horthy seit 1920 bis hinein in die jüngere Vergangenheit. Eine Geschichte von Enteignung, Aussiedlung und Verarmung. Die Geschichte einer Familie vor dem Nichts. So lässt sich der äußere Rahmen von Harmonia Celestis, geschrieben von Peter Esterházy, grob abstecken. Die Esterházys, eine der großen Aristokratenfamilien Europas, haben sich über Jahrhunderte in die ungarische und habsburgische Geschichte eingeschrieben. Der Roman Harmonia Celestis erzählt von dieser Familie. Der Roman umfasst insgesamt zwei Teile. Der erste Teil trägt den Untertitel »Nummerierte Sätze aus dem Leben der Familie Esterházy« und ist ein Textmosaik aus Einzelgeschichten, Mythen und Legenden. Hier ist jede Chronologie aufgehoben und es gibt nur eine Hauptfigur, mein Vater. Die Bekenntnisse einer Familie Esterházy im zweiten Buch erzählen von dem Leben dieser aristokratischen Familie im 20. Jahrhundert. Peter Esterházy wurde 1950 in Budapest geboren, wo er auch heute lebt. Für Harmonia Celestis, die Geschichte seiner Familie, wurde ihm im Jahr 2001 der Ungarische Literaturpreis und der Sándor Márai-Preis verliehen. In den kommenden 30 Minuten hören Sie Auszüge aus dem Roman, gelesen von dem Autor selbst. Peter Esterházy war im November 2005 in Freiburg, wo er das 19. Freiburger Literaturgespräch eröffnet hat. Der Autor beginnt seine Lesung mit dem ersten Buch, Nummerierte Sätze aus dem Leben der Familie Esterházy, in dem es, wie bereits gesagt, nur eine Hauptfigur gibt. Mein Vater.
Mein Vater, sturzbesoffen in Weinsburg, ließ seinen ältesten Sohn schwören, dass, sollte es die Situation erfordern, er, der Sohn, dieses Buch zu Ende bringen würde. Das Buch war noch nicht angefangen, aber er habe schon viel daran gearbeitet. Galeerendienst. Nur habe ihm dieses permanente Gequasel mit dem Kolonitsch alle Kräfte ausgesaugt, obwohl er unter Anspannung all seiner Kräfte kämpft. Aber den Kolonitsch kann man nicht besiegen, ein katholischer Bürokrat, der noch dazu Hohepriester ist, einfach unsterblich. Vor dem hat sogar der Herr Gott, na gut, vielleicht nicht gleich Angst, aber er weicht einen Schritt zurück. Der Grundgedanke des Buches ist total simpel. So total simpel, dass man ihn, wenn man nicht auf der Hut ist, leicht vergessen kann. Also es geht darum, der zentrale Sinn ist, dass ein jeder auf der Welt, bis auf den Letzten, Jesus Christus ist. Und es sind auch alle gekreuzigt. Das wäre das, was er unbedingt deutlich machen möchte, und der Junge dürfe das nicht vergessen, was immer auch geschehen mag. Er solle nicht wagen, das zu vergessen. Warum? Als der leibliche Bruder meines Vaters, László, der schöne Graf, zusammen mit drei seiner Cousins in dieser lausigen Schlacht von Weserken den Heldentod starb, es fielen die vielen, hier folgt der Name meines Vaters, brach plötzlich die ganze familiäre Verantwortung über meinem 16-jährigen Vater herein, der von Natur aus ein nachdenkliches, gerne lesendes, stilles Kind war, regelmäßiger Initiator und Darsteller zahlreicher Theateraufführungen, die im Schlosshof unter breiten, bunten Zelten abgehalten wurden. Er sang und deklamierte gerne, studierte des Nachts mit seinem Schauglas das Firmament und hegte das Vorhaben, solange andere, namentlich sein älterer Brüder, für den Sieg des Guten kämpften, denn aus ihren Macht folgte das zwangsläufig, würde er ergeben an diesem Guten arbeiten, denn aus der Machtlosigkeit folgt wiederum das zwangsläufig. Er würde sämtliche Vorteile oder Möglichkeiten der Machtlosigkeit ausnutzen und er würde versuchen, die Schönheit der menschlichen Natur und der Schöpfung mit seinem Geiste zu erfassen, und er würde Musik komponieren, himmlische Harmonien, und vor allem würde er schreiben, Gebete an die ohne Makel seiende heilige Mutter Gottes, unendliche Gnade, und Romane an die Menschen. Denn er musste den Platz seines älteren Bruders einnehmen, mit Haut und Haaren, und wurde, in Ermangelung eines Besseren, ein großer Herr, mächtig, der niemals kennenlernen durfte, wie es ist, eine Tür alleine zu öffnen. Die andere Erklärung, warum aus meinem Vater kein Schriftsteller, kein Dichter wurde, sieht den Grund im zittrigen Magen meines Vaters. Denn mein Vater beschloss, ein großer Schriftsteller zu sein. Er legte einen Bogen leeren Papiers vor sich auf dem Schreibtisch, zu rechten eine Feder, zu linken ein Tintenfass. Thomas Mann hat es auch so gemacht. Jeden Tag eine Seite. So ist ein großer Schriftsteller. Es fiel ihm nichts ein. Aber dann fiel ihm ein, dass Mann Zigarren geraucht hatte. Er lief hinunter zum Kiosk und kaufte eine sehr billige Zigarre von sehr minderer Qualität. Er setzte sich wieder vor das Blatt und zündete sich, das erste Mal in seinem Leben, eine an. Er zog daran und zog bis hinunter zur Wurzel der Buddenbrocks. Es gibt keine Seekrankheit, die vergleichbar wäre mit dem nachfolgenden Zustand meines Vaters. Joseph Conrad fiel meinem Vater ein, doch da war es schon zu spät. Nachdem einige Jahre vergangen waren, dachte mein Vater wieder daran, ein großer Schriftsteller zu werden, ein Dichter. Als Universitätsstudent durchforstete er gerade Saint-Beuve. Er las sich die Augen rot. Er schwankte vor Müdigkeit. Dann nahm er sich Raymond Chandler zum Vorbild, der nach einem ganzen Tag Maloche in sein Büro gestolpert kommt, sich zum Schreiben hinsetzt, seinen hellwirksamen Whisky zu sich nimmt, als eine langschenkelige blonde Frau hereinkommt, der es zu widerstehen nicht lohnt. Daraufhin dezimierte mein Vater die ängstlich gehütete Whisky-Sammlung meines Großvaters, in konkreto einen 40 Jahre alten Old Nummer 7 Jack Daniels, auf nüchternen Magen. So wurde meinem Vater die Belletristik verhasst. Wenn das Schreiben gleichbedeutend mit diesem kulminierenden Ekel ist, mit dieser sich aus sich herausstülpenden Fremdheit, die chaotischerweise sich selbst ist und dennoch gegenständlich, wesenhaft, unleugbar, wie diese morgendliche Kotze, dann lieber nicht. Dann lieber niemals eine Tür alleine aufmachen dürfen. Dann lieber Palatin. Mein Vater forderte seine Kinder auf, Sätze über ihren Vater zu sagen. Genauer, wenn sie einen Satz, ein Wort, eine Geschichte sagen müssten, welcher dieser sei. Und dass ihm das wichtig sei. Es sei von einer gewissen Wichtigkeit. Aber sie sollen keine große Sache daraus machen, also nicht an die Verantwortung denken. Mein Vater, werde schon daran denken, wozu sei ein Vater sonst da, nicht wahr? Und sie, seine Kinder, dürfen auch lügen, wenn es so leichter sei. Im Übrigen möchte er bemerken, ist es nicht leichter. Es ist schnurzegal. Er müsse dann, ob Wahrheit oder Lüge, eine Wahrheit daraus machen. Sie schwiegen. Sie verstanden kein Wort. Mein Vater versuchte, ihnen zu helfen. Nehmen wir zum Beispiel, er stirbt. Und was ihr dann sagen würdet? Schade. Substantiv und Verb, das sind keine Schöpfungen Gottes. Das versteht sich nicht von selbst. Dafür gibt es keine Rückbestätigung in der Natur. Das ist eine Willkür der Sprache. Denn wenn Laufen deswegen ein Verb ist, weil es eine zeitlich kurz dauernde Aktion ist, warum ist dann Faust oder Arbeiterklasse kein Verb? Und wenn Mann und Haus Substantive sind, weil sie lang andauernde, stabile Vorgänge bzw. Dinge bezeichnen, warum ist dann Wohnen oder Wachsen kein Substantiv? Man müsste mal mit der Sprache reden, dass sie das eventuell anders aufteilt. Mein Vater, bemerkte es quasi beiläufig, dass in der Sprache der Hopi alles, was fliegt, außer, das ist schön, die Vögel, mit einem Substantiv bezeichnet wird. Das ist doch verblüffend, nicht? Für den Eskimo ist es verblüffend, dass wir für den Schnee nur ein einziges Schneewort haben. Denn was hat zum Beispiel der Vormittagsschnee mit dem Nachmittagsschnee zu tun? Bekanntlich gar nichts. Im Internat wurden wir ständig zur Beichte gescheucht. Wenn wir schon völlig leer gebeichtet waren und keine Sünden mehr übrig hatten, aber irgendwas musste man doch sagen, sagten wir, wir hätten Schnee gestohlen. Vater, ich habe gesündigt, ich habe Schnee gestohlen. Damals kam es uns noch nicht furchtbar vor, dass es nichts zu beichten gab, keine Sünden, nur Sündhaftigkeit. Sünde ist ein Substantiv. Wegen der Chemikalien verlor mein Vater das Haar. Nicht alles, aber fast alles. So nach hinten gekämmt. So sah er aus, mutete er an. Niemals in seinem Leben hatte er so schönes, ruhiges Haar. Schön, ruhig, erhaben und schwach. Mein Vater bekam zwei Sorten Infusion, eine gelbe und eine rote. Wenn er die rote bekam, malte er sich die Zehennägel rot an, wie eine herrschaftliche Dame, die schon bessere Tage gesehen hatte, legte einen hauchroten Lippenstift auf, band eine rote Krawatte um, zog rote Unterwäsche an und band sich, solange er noch welches hatte, ein rotes Schleifen ins Haar. Wenn gelb, dann in gelb. Ich muss mich doch auf die chemische Begegnung vorbereiten, nicht wahr? Denn da ist eine Begegnung, ein Date, ein Rendezvous zwischen den beiden in mir, oder nicht? Es gab da einen Chefarzt, einen kleinen Gockel auf dem Misthaufen, nichts außer Hierarchie, humorlos wie eine Klobrille. Er sagte zu meinem Papa, der ein einziges Skelett war, kahl auch schon, mit nur noch einer Niere, der halbe Beckenknochen war abgehobelt, er solle doch sein Hemd ausziehen. Mein Papa schürzte die Lippen, machte eine Everybody-Bewegung und hauchte wild oder leidenschaftlich. Budapest hörte gerade zu existieren auf. Die Stadt hörte auf, sich an sich selbst zu erinnern. Es war plötzlich nicht mehr zu sehen, wo sie war, woher sie kam, wohin sie ging. Einige Restaurants aber folgten der Stadt und den Menschen etwas langsamer. Auch die Carpathia erinnerte noch an eine verschwundene Welt und war zugleich ihre eigene flache Parodie, die nichts mehr heraufbeschwor, die ausschließlich dazu gut war, einen selbst oder den Vater von einem selbst mit der Nase auf das Jetzt zu stoßen. Freiheit gebiert Freiheit. In den herannahenden Kreatur erwachten alte und neue Reflexe, teilweise die eines Kellners, der, wenn auch nicht wahllos alle, doch die bedeutenderen, essentiellen Gäste sofort wahrnimmt. Glocken fangen in ihm zu läuten an, die silbernen Glöckchen von Snobismus und Dienerei, vergessene, in sich verknüllte Klänge würdevollen Dienens und teilweise die Reflexe von Ausgeburten dieser neuen Zeit. Der Räuber erwachte in ihm, der Halunke, der fiese kleine Betrüger, der gerade seine Opfer ins Auge gefasst hatte. Das deutsche Wort allein ließ ihn noch nicht springen. Das könnte ja noch leicht ein Germane zweiter Klasse sein. Poppliger DDRler. Dann doch lieber ein Tscheche, ein falber Herr aus Prag. Gurkentag auf Lieder stehen, ab mit euch in die Selbstverdienung. Hoho, mein lieber Scholli, was hier ankam, war aber kein Gurkentag, sondern ein uriges Grüß Gott, wenn du ihn siehst. Ein echter Österreicher, ein Schwager, come on everybody. Obwohl der Mantel, der könnte einen täuschen. Auf den ersten Blick sieht er aus wie Kleiderfabrik Roter Oktober. Da siehst du's, das ist der Westen, diese raffinierte Schlichtheit, dieses als ob. Vom Manteau her könnte der Typ fast ein Ungar sein, ein heutiger Ungar. Aber allein schon, wie er hereingekommen ist, dieser Schwung, das frühlingshafte Flattern des Mantels, so kann nur ein Ausländer ankommen. Der Ungar von heute ist entweder verzagt, der Mantel hängt um ihn herum, ein welkes, herbstliches Blatt, oder diese großkopferten neuen Nullen, keinen Mantel an, nur den Hochmut. Der Chauffeur bringt sie bis an die Drehtür. Aber dann diese Stirn, so eine Stirn gibt's nur jenseits der Leiter. Und er buckelte vor uns herum, flötete, fuchtete, jawohl, bitteschön. Kommt nur, Libuschkeim, kommt meine Gänslein, guter Platz, komm, mein so hurtig. Ferikin Bosmek, du Arschkampe, her mit der Speisekarte ein bisschen plötzlich. Fati, Fati, was bedeutet Ferikin Bosmek, du Arschkampe? Zu viel, zischelte unser Vater unterm Tisch zurück. Unsere Eltern sahen durch den Couponfeldzug bewiesen, wie nützlich es ist, Sprachen zu lernen. Voilà der handgreifliche Beweis. Wir sträubten uns auch nicht, sondern legten los. Besonders da unserem Herrn Vater nicht die Gelegenheit gegeben war, uns zu korrigieren. Ansonsten jeden immer, höflich, permanent, gnadenlos. Sein Organismus ertrug keine falsche Konjugation. Er bekam Gelbsucht davon, oder was? Oder kam das vom Alk? Kleiner Scherz. Auch unsere Mutter verschonte er nicht, da es nicht um unsere Mutter ging, sondern um die Konjugation. Diesmal grassierte auch sie ohne jedes Nachspiel mit verschmitzter Suffisanz durch den Dunkelwald von der, die das. Im Foppen waren wir Kinder eine sichere Trumpfkarte. Die Wahrheit ist allerdings, dass das eher den Lederhosen als den Sprachkenntnissen zu verdanken war. Unsere Eltern gingen auf Nummer sicher, als sie uns trotz des kühlen, unangenehm windigen Endmärzwetters die Lederhose anzogen. So eine Lederhose ist ein ganz eigenes Gebilde. Der gesunden ungarischen Volksseele, so auch unserer, von Grund auf fremd, also standen wir ihr misstrauisch gegenüber. Andererseits kam sie aus dem Westen, wie die Windjacke und die Jeans. Und ein Gentleman wundert sich sowieso über nichts. Aber bin ich etwa ein nach Kuh riechender bayerischer Bornjunge? Aber wir trugen sie. Und die Lederhose zeigt erst im Tragen ihr wahres Ich, ihre wahren Qualitäten. Zwei Hauptarten sind bei uns heimisch, die glatt- und die rauchlederne. Mein Bruder verfügte über eine glatte, ich über eine raue. An die meiner Schwester erinnere ich mich nicht nur an ihre dünnen, spielerigen Beinchen, wie sie Spinnenbeinen gleich unten herausbaumelten. Die Lederhose hat die wundervolle Eigenschaft, nicht zu verschmutzen. Sie kann nicht, vermag nicht, philosophisch undenkbar. Was bei einer Stoffhose bereits ein Skandal ist, bei der Jeans nach einer Weile Selbstbetrug, gilt hier als Patina. Was für eine süße Wonne, die schmutzigen, vielleicht sogar fettigen Hände unmittelbar und öffentlich an der Hose abwischen zu dürfen. Gehört sich so, schnitten wir unserer skeptischen Mutter das Wort ab und beriefen uns, genealogisch ungenau, auf dem österreichischen Familienzweig. Und so reifte die Lederhose langsam heran. Zeit, die zur Schönheit wird, das ist die Lederhose. Die Coupons abzuessen galt als moralische Verpflichtung. Wir werden es denen doch nicht übrig lassen. Deswegen war man verpflichtet, ausgesprochen teure Gerichte zu bestellen. Anfangs schämten wir uns dafür. Ein Gentleman schaut nicht auf die rechte Seite der Speisekarte. Außer, ermahnte uns Vater, er hat Liquiditätsprobleme, welche natürlich vorübergehend sind. Aber dann erfasste uns ein neues, unbekanntes, süßes Gefühl, der Rausch des Reichtums. Davon ahnten wir bis dahin nichts, aber wir fuchsten uns schnell hinein. Wir lernten, dass Reichsein ebenso wie Armsein Grenzen bedeutete. Die Tatsache, dass wir kein grünes Bohnengemüse ohne Auflage essen durften, sondern nur Hirschkeule auf Jägerart, beeinträchtigte unsere Selbstständigkeit, aber soll sie doch. Wir gaben unsere Eltern für den Fall, dass sie vielleicht aus prinzipiellen Überlegungen zögerten, zu verstehen, dass wir die Lösung bereits kannten. Reichsein ist besser als Armsein. Wir aßen sogar Froschschenkel. Ich aufgeregt, ja, mein Bruder entschlossen nicht, unsere Schwester bemerkte sie gar nicht. Wir summten vor uns hin, aber wegen der falsch gewählten Sprache wurden wir sofort zensiert. Virágéknál ég a világ, sütik már a rántott békát, zimmezum, zimmezum. Und so weiter, ungarisches Volkslied, gewisse Familie Virág beim Fröschebraten. Und wir dachten immer, diese Virags wären arm. Schließlich ein Volkslied. Stinkt, das stinkt, bemerkte unsere Schwester verschämt wie jemand, der sich das erste Mal seit 5 Jahren zu Wort meldet. Wir beugten uns über die Kadaver, tatsächlich. Das musste sogar unser Vater einsehen, dabei fand er sonst nie etwas verdorben. Fröhlich spachtelte er die abgestandenen Reste ein, das angegangene Gemüse, die entrückte Milch, die in Verdacht geratene Eier. Mit den Eiern hielt es meine Mutter so, dass die gar nicht zu stinken brauchen, es reicht schon der Verdacht, dass sie es vielleicht könnten, schon sind sie ungenießbar. Ganz wie die Erzbischöfe, nicht nur sie selbst müssen nun tadelig sein, auch ihr Ruf, grinste Papi und verschlang das ins Gerede gekommene Gacke. Er aß jeden Morgen Eier, das ging, damals gab es noch kein Cholesterin. Die armen Froschschenkel stanken. Vielleicht war der Kühlschrank kaputt gegangen, jener berühmte der Marke Saratow. Auch wir waren im Besitz eines solchen, er ratterte wie ein Traktor. Das Rattern ist nebensächlich, Hauptsache ist die Kälte. Und was die Kälte angeht, sind die Russen erster Klasse. So die Meinung unseres Vaters, unsere Mutter zuckte mit den Achseln, sie war seelisch beim Bosch stehen geblieben. Es konnte sogar sein, dass die Frösche aus revolutionären bzw. konterrevolutionären Überlegungen mit voller Absicht schlecht geworden sind, um so dem guten Ruf des Sozialismus zu schaden, welches Ziel sie hiermit erreicht hätten. Unsere Mutter hätte, wie alles, auch die Frösche gerne ohne Skandal überstanden, aber unser Vater nicht. Zu Hause übten dann mein Bruder und ich hoffnungslos jene zugleich leichte und schwere, bedrohliche und elegante, nebensächlich erscheinende und zugleich vernichtende Handbewegung, mit der Papi den Kellner heranwinkte und ihm irgendwelche Worte zuwarf. Der Kellner trappte mit einer verärgerten und erschrockenen Grimasse davon und kehrte sofort mit einem großen, dicken Mann zurück. Unser Vater thronte regungslos, wartete, wir spürten, jetzt dürfen wir nicht sagen, nicht, dass er aus der Rolle fällt. Einmal zwinkerte er uns aber zu, Mami machte sich Sorgen, das griff auch auf uns über, abgesehen von unserer Schwester, der Neugier alles andere beiseite fegte. Ausgeschlossen, mein Herr, der Dicke schüttelte den Kopf schon vom Weiten. Er sah nach jemandem aus, der das Befehlen gewohnt war, mit dem schien nicht gut Kirschen essen. Dass vielleicht auch mit unserem Vater nicht gut Kirschen, respektive Frösche, essen war, sahen wir jetzt das erste Mal. Ausgeschlossen, mein Herr. Sein Deutsch war nicht schlecht, er wartete auf eine Antwort meines Vaters. Als hätten wir einen Western gesehen. Unser Held trifft auf einen würdigen Feind, auf einen wahrhaft großen, gemeinen Schurken. Sie schauen sich in die Augen, der Atem stockt. Unser Vater zeigte grazil auf das Aas. Der Gegner beglubschte die Frösche, mein blöder Bruder hatte gerade angefangen, die Panade abzukratzen, meine Mutter schlug ihm auf die Finger und hob dann fragend den Blick. Nun ja, Sie sagen nun ja, fuhr unser Herr Vater hoch und schlitterte mit seinem Stuhl quietschend nach hinten, von sämtlichen Tischen starrte man zu uns herüber. Das ist alles, was Sie dazu sagen haben. Nun ja, das ist alles, was Sie, der Leiter, denn da sind Sie ja wohl der Leiter eines vornehmen, denn das ist es ja wohl vornehm, nicht? Leiter eines vornehmen Budapester, denn das ist hier ja wohl Budapest. Etablissement mit Verantwortung, Sachverstand, gastronomische Leidenschaft, nicht was, Zappelot, wie war nochmal der Anfang des Satzes? Unser Vater lernte im allergewöhnlichsten Wiener Dialekt, mit einem Wort von seiner Arie war kein Wort zu verstehen. In der entstandenen Stille wiederholte unser Vater seine luftige Bewegung. Voilà, der Gestank. Der Schurke hob zaghaft, als wäre es eine entsicherte Bombe, das Tellerchen zu sich hoch. Nun ja, mein Vater lächelte. Zu viel, seufzte der Sohn meines Vaters, mütterliche Seitenhieb. Mein Vater verstellte dem Saarchef nicht die Wege für den Rückzug, der nickte zufrieden, von wegen, er könne keine Unregelmäßigkeit feststellen, aber natürlich bitte er den Gast um Entschuldigung, mein Vater nickte noch zufriedener. Ein Geschenk des Hauses, knirschte der Chef und ließ Krebsragout mit Dill nach Salaart auftragen, wodurch er das Duell fast doch noch gewonnen hätte. Wir wären auf den Bohnen sitzen geblieben, aber unser Vater bestellte unverzüglich Sekt. Den russischen, mein Junge, der ist der Beste, nicht wahr? Er zwinkerte dem Kellner zu, der so regungslos zurückstarrte, wie es ihm nur möglich war. Das Gefühl des Sieges griff auf die ganze Familie über. Sei bloß vorsichtig, Mathilein, flüsterte ab und an meiner Mutter pflichtgemäß. Am Ende des Mittagessens, nach dem Kaffee, winkte Vater unseren Kellner zu sich, der mit leisem Hass katzbuckelte. Zurecht, die verdorbenen Kröten kriegen sie aufs Brot geschmiert. Abreibung ja, Disziplinverfahren nein. Jawohl, Herr Doktor. Das mag aus Wien herübergerutscht sein. Dort ist ein jeder, Herr Doktor, aber die mit Brille ganz bestimmt. Schauen Sie, mein Junge, jetzt an diesem Punkt müsste man was trinken. Joi, sagte Mami, nix joi. Und er nickte meiner Mama so charmant zu, dass diese alles vergaß. Das heißt, es fiel ihr alles ein, dieser schlanke Junge von damals, von dem sie zittrige Knie bekam. Also, mein Junge, einen kongenialen Cognac, aber schnell. Und er tätschelte den Kellner am Hinterteil wie ein Pferd. Ja, vorwärts. Hals über Cognac, seufzte er noch meiner Mama zu, die all ihre Strenge verloren hatte, selbst die sprachliche. Sie wollte sich sogar dem Cognac anschließen, wenigstens die Zunge ein wenig hineinstecken. Stecken Sie nur, meine Teure, stecken Sie nur. Wir auch, schrien wir durcheinander. Auch wir wollten stecken oder stecken lassen. Auf den kongenialen Cognac musste eine kongeniale Zigarre folgen. Auch hier, mein Junge, kommt nur die Hochburg der internationalen Arbeiterbewegung, Kuba, in Frage. Er schloss die Augen, diese scheuen, fettigen, riesigen Schenkel, über die diese wuchtigen, süßen kubanischen Frauen die Tabakblätter rollen. Denn, mein Junge, da besteht kein Zweifel, das Aroma, jenes Unverkennbare kommt daher von diesem grandiosen Schenkelrollen. Die Auswahl war unerwartet groß. Nach langer Alfanzerei entschied er sich schließlich für eine Intermuros Grandioso, Fidel Castros Lieblingszigarre. Dieser Fidel ist im Übrigen ein ambitionierter junger Mann, ein Mörder, Intermörder Grandioso. Was soll diese verfickte Scheiße, Mann? Was denkst du, dass du bist? Denkst du bist hier der Obermacker? Denkst wohl, du hast die Pyramiden spitz gelutscht? Kannst mich mal an der Kuppe lutschen, Alter. Denkst, ich verstehe nicht, was du da laberst. Spielst dich auf, provozierst mich hier schon das ganze Essen über. Und warum, du Arsch, nur weil du Geld hast? Und ich habe kein Geld. Und gehst mir auf dem Sack hier, laberst mich an. Die Russen und Moskau hier, die Arbeiterbewegung da. Denkst du, ich bin bescheuert oder was? Ich scheiß doch auf die Russen da in Moskau, nur die scheißen nicht auf uns. Und im Übrigen scheiß ich gar nicht auf sie, weil die sind es, die das Geld hier reinpumpen, können gar nicht anders, ist immer noch billiger als schießen. Die sind es, die uns schmieren werden, du kleines Arschloch, nicht ihr. Wo wart ihr denn 56? Am Arsch der Welt vielleicht, aber nicht hier. Österreicher. Was für Österreicher? Es gibt überhaupt keine Österreicher, noch nicht mal so wie Ungarn. Was ist das, Österreich? Der Rapid und die Austria Wien. Es gab euch mal, hab gelernt, von 150 Jahren türkische Herrschaft, 400 Jahre Habsburger Unterdrückung. Das ist alles. Verdammt nochmal. Aber ich bin dir nicht sauer deswegen, du Arschgeige. Du wirst schon noch blechen am Ende. Willst ja unbedingt den Herrn markieren, das kostet eben. Und wenn es uns gelungen wäre, die vergessene Frösche von Joji in euch hineinzupassieren, wärst du der Ehrengast gewesen. Der Krebs war auch nicht viel frischer. Wir haben bloß das bisschen Dillsoße drüber geschickt. Ist aber auch so in Ordnung, mein kleiner Sonntagslabanze, hutzeliger Pifke, du, dachte der Kellner und verbeugte sich aufs Herzlichste. Wir gingen unter vollständiger Assistenz ab. Beide Seiten gaben ihren vollsten Zufriedenheitsausdruck, als mein Bruder über eine dicke Wurst im prachtvollen Teppich stolperte, auf die Knie fiel und zu schreien anfing auf Ungarisch. Aber da spielte nichts mehr eine Rolle. Ach, wie knallauffall doch ihre schöne, seltsame Sprache an so einem Hosenmatz kleben bleibt. Aber was soll's, wir werden schon noch unsere Froschschenkel kriegen, Nespa, ohne Simmesum. Und damit trieb uns unser Vater schnell hinaus, der gute Hirte, raus hier, wo wir dann Hand in Hand alle fünf in einer Kette zu rennen anfingen. Wir flogen auf die Straße mit dem Namen Lajos Kossuth, als würden wir ein Kaiserbrautsoldaten spielen. Wir flatterten unserem Vater hinterher wie ein Mantelsaum. Dankeschön.
Der ungarische Schriftsteller Peter Esterházy hat in den vergangenen 30 Minuten Auszüge aus seinem Roman Harmonia Celestis vorgelesen. Er war im Rahmen des 19. Freiburger Literaturgesprächs 2005 zu Gast in Freiburg. Den Durchbruch schaffte Esterházy 1979 mit dem Buch Termelesi Regeni, einer grotesken Geschichte über einen mit dem Arbeitsalltag kämpfenden Datenverarbeiter. Als sein Hauptwerk gilt aber Harmonia Celestis, in dem der Autor eine subtile, sich vielfach in Zeit und Traum aufgliedernde Geschichte seiner Vorfahren erzählt. Im Jahr 2004 hat Peter Esterházy den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten. Der Roman Harmonia Celestis wurde von der Schriftstellerin Theresia Mora übersetzt. Er ist 2001 im Berlin Verlag erschienen, ist gebunden 926 Seiten dick und kostet 34 €.